Ja, ich möchte die Predigt beginnen. Ihr habt die Bibel dabei mit wunderbaren Versen aus, schlagen wir Psalm 103 auf. Und diese Verse beschreiben genau das Thema der Geschichte Abrahams, die wir uns heute ansehen. Psalm 103, die Verse 8 bis 10. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer rechten, noch ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden nicht vergolten. Der Herr ist barmherzig und gnädig und vergilt uns nicht nach unseren Sünden. Und das sind wunderbare Wahrheiten, die auf uns heute zutreffen, sofern wir Jesus Christus im Glauben angenommen haben, aber die auch über dem Leben Abraham stand. Und letzte Woche ist ja der Mike schon auf Kapitel 21 eingegangen. Und heute machen wir einen Sprung zurück in das Kapitel 20 und sehen dort, wie der Herr Abraham trotz seiner Schuld nicht vergolten hat, nach dem, was er getan hat. Lass uns den Text lesen, 1. Mose Kapitel 20, die Verse 1 bis 18. 1. Mose 20, die Verse 1 bis 18. Und Abraham brach von dort auf ins Land des Südens und wohnte zwischen Kadesh und Schur. Als er sich in Gera als Fremder aufhielt, sagte Abraham von seiner Frau Sarah: Sie ist meine Schwester. Da sandte Abimelech, der König von Gera, hin und ließ Sarah holen. Und Gott kam zu Abimelech im Traum der Nacht und sprach zu ihm: Siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast. Denn sie ist eine verheiratete Frau. Abimelech aber hatte sich ihr nicht genaht und er sprach: Herr, willst du denn eine gerechte Nation erschlagen? Hat er nicht selbst zu mir gesagt: Sie ist meine Schwester, und sie, auch sie selbst hat gesagt: Er ist mein Bruder? In Lauterkeit meines Herzens und in Unschuld meiner Hände habe ich das getan. Da sprach Gott im Traum zu ihm: Auch ich weiß, dass du in Lauterkeit deines Herzens dies getan hast, und so habe ich selbst dich davon abgehalten, gegen mich zu sündigen. Darum habe ich dir nicht gestattet, sie zu berühren. Und nun gib die Frau des Mannes zurück, denn er ist ein Prophet und wird für dich bitten, dass du am Leben bleibst. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du sterben musst, du und alles, was zu dir gehört. Und Abimelech stand früh am Morgen auf und rief alle seine Knechte und redete all diese Worte vor ihren Ohren. Da fürchteten sich die Männer sehr. Und Abimelech rief Abraham und sagte zu ihm: Was hast du uns angetan? Und was habe ich an dir gesündigt, dass du über mich und über mein Königreich eine so große Sünde gebracht hast? Dinge, die nicht getan werden dürfen, hast du mir angetan. Abimelech sagte zu Abraham: Was hast du damit beabsichtigt, dass du dies getan hast? Und Abraham sprach: Weil ich mir sagte, gewiss gibt es keine Gottesfurcht an diesem Ort, und sie werden mich erschlagen um meine Frau willen. Und sie ist auch wirklich meine Schwester, die Tochter meines Vaters ist sie, nur nicht die Tochter meiner Mutter. So ist sie meine Frau geworden. Und es geschah, als Gott mich aus meines Vaters Haus ziehen und umherirren ließ, da sagte ich zu ihr: Das sei deine Gefälligkeit, die du mir erweisen mögest. An jedem Ort, wohin wir kommen, sage von mir: Er ist mein Bruder. Da nahm Abimelech Schafe und Rinder und Knechte und Mägde und gab sie den Abraham, und auch Sarah, seine Frau, gab er ihm zurück. Und Abimelech sagte: Siehe, mein Land liegt vor dir, wohne, wo es dir gut ist in deinen Augen. Und zu Sarah sagte er: Siehe, ich habe deinem Bruder 1000 Silberschenkel gegeben. Siehe, das ist, sei zu deinen Gunsten eine Augendecke für alle, die bei dir sind. und du bist in allem gerechtfertigt. Und Abraham betete zu Gott, und Gott heilte Abimelech und seine Frau und seine Mägde, sodass sie wieder Kinder gebaren. Denn der Herr hatte jeden Mutterleib dem Haus Abimelech vollständig verschlossen, um Sarahs Willen, der Frau Abrahams. Eine erschreckende Geschichte, die Mose uns hier aufzeigt über das Leben Abrahams. Mose hat ja vorher gezeigt, wie Sodom und Gomorra untergegangen sind, zerstört wurden. Und wie dann Lot mit seinen Töchtern umgegangen ist, was da geschehen ist. Und jetzt kehrt er wieder zurück zum Hauptakteur der Heilsgeschichte, nämlich zum Abraham, auf dem alle Verheißungen Gottes lagen und der hier noch immer kein Nachkommen hatte. Und Mose schreibt hier ermutigend für unser Leben, dass nicht nur Lot, der gerecht war, aus Glauben ein Stolperer auf den Weg in den Himmel war, sondern der noch viel mehr gerechtete Abraham. Er war auch ein Stolperer auf den Weg in den Himmel. Und Abraham fällt hier in eine Sünde, die er schon einmal 25 Jahre vorher begangen hatte. Als er in Ägypten war, hat er genauso seine Frau als seine Schwester ausgegeben, aus Menschenfurcht. Ich weiß nicht, wie lange du schon gläubig bist. Ich dank der Gnade Gottes 12 Jahre mein Leben mit Jesus gehen, wo Jesus mich gerettet hat mit 23 Jahren. Und ich kann sehr offen mit euch sprechen, weil mein Leben ist für Gott offen. Der sieht alles. Bevor ich ein Kind Gottes geworden bin, war mein Leben natürlich sehr geprägt von Sünde. Und ich war damals ein sehr Mensch, der zum Alleingängertum neigte. Das heißt, ich habe mich sehr schwer getan, wirklich tiefe Freundschaften einzugehen. Ich habe mich schwer getan, auf Menschen zuzugehen, mit ihnen zu reden. Ich ging eher Menschen aus dem Weg. Ich war eher menschenscheu. Und warum? Ich könnte jetzt sagen, mein Vater, der war genauso und das hat mich sehr geprägt. Aber heute sehe ich mein Herz. In meinem Herzen lag immer der Grund darin, dass ich mich einfach selber sehr liebte. Und ich wollte vom Menschen meine Ruhe haben. Ich wollte mich nie in Menschen investieren. Und ich wollte für mich und mein Reich leben. Und deshalb war ich ein Alleingänger. Und das hat mein Leben sehr geprägt. Nun bin ich 12 Jahre gläubig. Der Herr hat mich gerettet aus Gnade. Stehe ich vor euch. Aber auch heute sehe ich noch in vielen Punkten, dass ich geneigt bin, menschenscheu zu sein. Und dass ich geneigt bin, allein sein zu wollen. Mich nicht zu öffnen für andere, nicht tiefe Freundschaften einzugehen, sondern für mich, um mein Reich leben zu wollen. Und seht ihr, 12 Jahre gehe ich den Weg mit Jesus. Und ich darf das sehen, wie viel Gnade er mir geschenkt hat. Aber noch immer kämpfe ich mit diesem Punkt in meinem Leben. Und seht, ich weiß, viele von uns und ich denke vielen von uns Männern, sie kämpfen genauso mit diesem Alleingängerproblem, dass wir uns nicht öffnen wollen für andere. Und jeder von uns kämpft mit alten, sündigen Lebensmustern aus unserem alten Leben, die uns heute noch prägen und beherrschen. Und sie verschwinden nicht so einfach, auch wenn man vielleicht 3, 5, 10, 20 oder 25 Jahre wie Abraham den Weg mit Gott geht. Sie kommen immer wieder in unserem Leben zum Vorschein. Und seht, genauso ging es Abraham. Er war zwar aus Gnade gerettet durch seinen Glauben, er war ein Gerechter. Aber dieses alte Leben war immer noch da und beherrschte ihn. Und jetzt nach 25 Jahren, kurz vor dem Höhepunkt, wo er einen Sohn bekommt, vor dem Höhepunkt der Geschichte mit Abraham, fällt er wieder in die gleiche Sünde, wie das schon einmal in Ägypten geschehen ist. Luther, er sagte einmal über seinen alten Menschen sehr derb, aber es ist eine große Wahrheit. Er sagte, ich wollte diese alte Sau, sagte er zu seinem alten Menschen, ich wollte sie ersäufen, aber er musste erkennen, sie kann schwimmen. Immer und immer wieder kommt sie hoch in sein Leben. Und so ist Abrahams Leben und unser Leben beschreibt unsere Heiligung, wie wir auch schon in der Einleitung gehört haben. Ein täglicher Kampf ist das, gegen unsere alte Natur. Ein ständiges Auf und Ab, Fallen und wieder aufstehen. Abraham und wir stolpern auf den Weg in den Himmel. Aber lasst uns sehen, wie groß Gottes Gnade ist und wie er uns nicht gibt nach dem, was wir verdient haben. Vers 1 bis 2 sehen wir, dass Abraham, er war ja ein Nomade. Das heißt, er hatte nicht wie viele von uns ein Haus oder eine Wohnung, wo er jahrelang lebte, sondern er lebte in einem Zelt. Können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Und er zog mit diesem Zelt von einem Ort in den anderen. Und wenn wir das Bild haben, dann seht ihr, dass Abraham nördlich lebte in Mamre, also da oben, fast bei Bethlehem ist das, da ist Mamre. Und er zog nach dem Untergang von Sodom und Gomorra, was südlich vom Toten Meer lag, da bei Zoar, zog er in das Gebiet, in die Stadt Gera. Und dort war Abraham wieder mal ein Fremder. Und er war ein Fremdling in dieser Welt. Und als Fremder dort in diesem Gebiet, in dem anderen Gebiet, hatte er damals absolut keinen Rechtsanspruch. Also er kannte niemand, er war völlig allein auf sich gestellt. Und so ist es menschlich, dass er in dieser neuen Umgebung Angst um sein eigenes Leben hatte. Und vor 25 Jahren haben wir ja dieselbe Situation, wo Abraham noch weiterging, der rote Linie nach, wo er in Ägypten war. Und auch dort war er damals ein Fremder in Ägypten. Und weil seine Frau Sarah sehr schön war, heißt es im Text, gab er sie dort auch als Schwester aus. Und damit Abraham am Leben bleiben konnte. Also hier in Gera wird nicht genau angeführt, dass Sarah eine schöne Frau war und deshalb Abraham auch sie hier als Schwester ausgab. Aber im Vers 11 heißt es, dass es muss irgendetwas mit Sarah zu tun gehabt haben, dass er sie auch hier als Schwester ausgab. Nun, Sarah war schon über 90 Jahre, bestimmt noch eine schöne Frau, denn Abimelech wollte sie unbedingt haben. Wie auch immer, der Beweggrund Abrahams war hier in seinem Herzen der gleiche wie in Ägypten. Er wollte sein eigenes Leben schützen. Er war motiviert von Selbstsucht, von einem Drehen um sich selber und nichts anderes. Und deshalb sagt er zu den Leuten in Gera, diese Frau, die mit mir zieht, ist meine Schwester. Und auch Sarah macht es so. Im Vers 5 sehen wir das. Auch sie sagte, er ist mein Bruder. Und was passiert aufgrund dessen? Interessant, es wiederholt sich das Gleiche wie in Ägypten. Damals ließ Sarah der Pharao zu sich holen. Und hier holt Abimelech, der König von Gera, Sarah zu sich. Und Abimelechs Herrschaftsanspruch erstreckte sich auf dieses Land, ganze Land Gera, was ihr hier vorne seht. Das war das Gebiet zwischen Kadesh und Shur im Süden Israels. Und nach damaligem Recht konnte ein Herrscher des Landes jede beliebige, unverheiratete Frau konnte er in sein Harem eingliedern. Also jede beliebige Frau konnte er in sein Harem eingliedern. Nun war Sarah nicht nur eine beliebige Frau, sie war ja die Urmutter Israels, sie sollte das werden, aus dessen Volk der Erlöser kommen soll. Und sie stand hier in großer Gefahr, ihre Reinheit für ihren verheißenen Sohn zu verlieren. Also Abraham lädt hier wie in Ägypten erneut doppelte Schuld auf sich. Er verliert als erstes sein Gottvertrauen. Und deshalb handelt er aus Menschenfurcht und ergreift eigenmächtig zur Lüge. Und seht, so sind alte Lebensmuster, sie sind so prägend, dass sie immer wieder zum Vorschein kommen in unserem Leben. Und ja, auch wir sind wie Abraham Fremdlinge in dieser Welt. Und anstatt Gottesfurcht, Menschenfurcht, ich denke für uns kein Fremdwort. Es ist eine ständige Falle, in die wir treten können. Sprüche 29, Vers 25, da heißt es, Menschenfurcht stellt eine Falle. Aber wer auf den Herrn vertraut, der ist in Sicherheit. Und genau das, auf Gott zu vertrauen und in Sicherheit sein, das tat Abraham nicht in seiner Lage. Er trat in die Falle Menschenfurcht. Ein Mann, er reitete einmal auf einem Esel nach Hause und ließ seinen Sohn zu Fuß nebenher laufen. Und was kommt? Ein anderer Wanderer und sagt zu ihm, das ist nicht recht, Vater, was du tust. Denn du lässt deinen Sohn laufen, er hat doch stärkere Glieder als du. Da ließ der Vater den Buben laufen und sagte, okay, wenn der Mann, das Mann das sagt, Sohn, darfst du reiten. Und dann kam wieder ein Wandersmann und sagte, das ist nicht recht, was du tust, Bursche. Du hast ja jüngere Beine, lass doch den Vater reiten. Die ritten beide zusammen eine Strecke. Kommt ein dritter Wandersmann und sagt, zwei Kerle auf einem schwachen Tier. Sollte man nicht einen Stock nehmen und euch beide hinabjagen? Und so gingen alle drei zu Fuß. Und kommt wieder ein vierter Wanderer und sagt, ihr seid ja große Gesellen. Geht es nicht leichter, wenn einer von euch reitet? Da banden Vater und Sohn den Esel die Beine zusammen, zogen einen starken Baumfall durch und trugen den Esel auf der Schulter heim. Und so weit kann es kommen, wenn man in die Falle Menschenfurcht tritt und es deshalb allen Leuten recht machen will, sich beeinflussen lässt von Menschen. Und ihr Leben, ist das nicht etwas, was dein und mein Leben oft beherrscht und gefangen nimmt, vor Menschen zu leben? Wir fürchten Menschen mehr als Gott. Und deshalb wollen wir vielleicht auch Menschen gefallen und tun gewisse Dinge aus Menschenfurcht und nicht für den Herrn, wie das auch Abraham hier getan hat. Und so werden wir Gott untreu, der doch der Herr unseres Lebens ist und der allein zu fürchten ist. Aber das Wunderbare ist, wie wir auch letzte Woche gesehen haben, Gott ist so treu. Und Gott vergilt Abraham nicht nach seinen Sünden. Und er greift hier ein, um sein Ziel mit der Geburt Isaaks zu verwirklichen. Und Gott ist mehr hier als ein Zuschauer am Rande der Geschichte. Gott, er ist mittendrin und er bewahrt die Reinheit Sarahs. In Ägypten wurde der Pharao geplagt, dass er das selber merkte, hier stimmt etwas nicht mit dieser Frau, die ich genommen habe. Aber hier erscheint Gott den Heiden Abimelech im Traum, interessant. Und er spricht als erstes ein Urteil über ihn aus. Ich meine, wenn du das gehört hättest, Gott sagt zu ihm, du bist des Todes. Du bist des Todes, weil du diese Frau genommen hast, denn sie ist eine verheiratete Frau. Aber es war nicht nur die erste oder die einzigste Konsequenz für Abimelech. In Vers 17 bis 18 haben wir auch gelesen, dass Gott den Mutterschoß von der Frau Abimelechs und sein ganzen Haus verschlossen hat. Also es gab schon eine sichtbare Konsequenz in dem Leben Abimelechs, sodass seine Frau keine Kinder mehr bekommen konnte. Also Abimelech, er hatte eigentlich schon eine Frau, aber bei damaligen Königen war es ja so üblich, dass sie mehrere Frauen hatten. Und Gott hieß das natürlich nicht gut, auch wenn er das hier nicht anspricht. Er tadelt Abimelech für die Tatsache, dass er sich mit Sarah eine verheiratete Frau genommen hat. Und ihr Lieben, hier sehen wir, für Gott steht jede Ehe, und die auch gestern hier geschlossen wurde, steht jede Ehe zwischen Mann und Frau unter einem persönlichen Schutz. Und sie darf niemals ungestraft von einem Dritten angetastet werden. Aber Abimelech, er wusste nicht, dass Sarah eine verheiratete Frau ist. Wie gesagt, tat er von der damaligen Gesetzeslage als König nichts Unrechtes. Er wusste ja von Abraham und auch Sarah, dass sie Geschwister waren. Und er hat sich doppelt abgesichert von ihm und von ihr. Und deshalb rechtfertigte sich Abimelech im Traum vor Gott, dass er doch in Lauterkeit seines Herzens und in Unschuld seine Hände das getan hat. Also Abimelech, er hatte wirklich ein reines Gewissen in dieser Sache. Und Gott bestätigt ihm das auch im Vers 6. Er wusste um das gerechte Handeln Abimelechs im Gegensatz zu dem ungerechten Handeln Abrahams. Und deshalb verhinderte Gott auch, dass Abimelech mit Sarah schon schlief und er sich so an Gott versündigte. Also Gott, er bewahrte hier Abimelech davor, als Betrogener, als Unwissender in die Ehe Abrahams einzubrechen. Er hielt ihn davor zurück, die Sünde des Ehebruchs zu begehen und so den Tod zu verfallen. Und interessant im Vers 6 ist auch, dass Sünde sich in erster Linie immer gegen Gott richtet. In erster Linie immer gegen Gott. Wir sündigen am Menschen, aber in erster Linie sündigen wir an Gott. Und das tat hier auch Abraham. Aber das Schöne ist, Gott kann das Böse der Sein überwinden und sein Ziel souverän erreichen, sogar durch das Leben eines Menschen, der wie Abimelech nicht wieder Gott nicht kannte. Und Gott erlenkte, wie es in Sprüche heißt, die Herzen der Könige wie Wasserbäche. Und damit wird klar, Abraham, er hätte doch Gott in der Sache mit seiner Frau, er hätte doch so Gott vertrauen können, obwohl er ein Fremdling in Gera war. Denn wenn Gott in Abrahams Versagen schon eingriff und alles lenkte zum Guten, wie viel mehr hätte er Gott einfach vertrauen können und Gott hätte alles gut gemacht mit seinem Leben und mit dem Leben seiner Frau, wenn er einfach nur zu seiner Frau gestanden wäre. Er hätte sich nicht selber behelfen müssen. Er war doch in Gottes Hand und Gott konnte für seine Sicherheit sorgen, auch wenn er absolut keine Rechte in Gera hatte. Aber Abraham, er vertraute Gott nicht und deshalb griff er zu menschlichen Mitteln und deshalb fiel er in Sünde und betrügte Abimelech. Und beschämend ist die Tatsache hier im Text, dass der ungläubige Abimelech im Gegensatz zu Abraham, dass er gerecht handelte. Und das ist wirklich beschämend, wenn es Menschen gibt, die vielleicht gerechter leben als wir. Menschen, die Jesus nicht haben und die gerechter leben als wir Christen. Ihr Lieben, das ist so beschämend, denn wir sollten eigentlich anders sein. Gott, er spricht Abimelech in seinem zweiten Wort an ihn frei von seiner Schuld und er fordert ihn auf, Sarah zurückzugeben an Abraham. Er begründet das, dass Abraham ein Prophet ist, der für ihn bitten wird. Und hier wird zum ersten Mal erwähnt, dass Abraham auch ein Prophet war, der für andere einstand. Und interessant ist, dass trotz seines Betruges, trotz seiner Lüge, Gott Abraham noch immer gebrauchen wollte für diesen gottlosen König. Er wollte ihn noch immer gebrauchen für diesen Menschen, indem er für ihn betet. Und das ändert auch nichts daran an seiner immer wiederkehrenden Sünde. Und Gott, er warnt nochmal Abimelech im Vers 7 vor dieser bedrohlichen Lage für ihn und seine Familie. Und deshalb ist das Erste, was Abimelech natürlicherweise am Morgen tat, er gehorchte Gott und rief Abraham zu sich, um Sarah zurückzugeben. Und Abimelech bewies hier, dass er Gott mehr fürchtete und vor seinen Worten mehr Respekt hatte, als im Gegensatz zu Abraham. Aber ihr Lieben, wie wunderbar ist es zu sehen, dass Gott uns über all unser Versagen, das er kennt und das offenbar ist in unserem Leben, dass er treu ist. Und auch wenn wir ein schlechtes Vorbild sind für diese Welt, dass Gott treu ist und zu uns steht. Und das gilt für Israel bis heute Und es gilt für ihre Zukunft, denn Abraham ist ja der Urvater Israels und Israel ist auch heute in vielen Punkten Gott untreu. Aber Gott ist treu. Gott wird treu zu seinem Volk stehen und es gilt auch für unser Leben. Und ihr Lieben, das ist für uns eine Riesenstärke. Auch mit unserem Kampf, mit unserer alten Natur. Gott, er steht zu uns. Er kann sich nicht verleugnen. Er muss uns treu sein. Weil er, wenn du Jesus Christus angenommen hast im Glauben, weil er zu dir Ja gesagt hat. Und von diesem Ja wird er nicht wegweichen, wenn du Jesus Christus angenommen hast. Und seht, Abraham wurde für seine Schuld nicht getadelt hier im Text, sondern Abimelech bekam den ganzen Tadel ab. Warum? Weil Gott seine Kinder anders sieht als Menschen in dieser Welt. Gott sieht dich, der du an Jesus glaubst, an sein Erlösungswerk am Kreuz. Er sieht dich, auch wenn du täglich versagst. Er sieht dich durch seinen Sohn Jesus Christus. Und in Jesus Christus bist du, so macht es die Bibel deutlich, vor Gott völlig heilig. Du bist völlig ohne Schuld. Du bist rein und makellos. Also etwas Unvorstellbares, wenn wir unser Leben anschauen. Und was unsere Stellung betrifft, sind wir in Christus in völlig vollkommen gemacht. Und Gott sieht uns in Gnade an. Und deshalb vergilt er uns heute nicht, nachdem unsere Sünden wie unsere Sünden sind. Und ihr Lieben, das ist so tröstlich für unser Versagen, denn unser Versagen kann Gottes Gnade niemals auslöschen. Und das heißt jetzt nicht, dass es immer so ausgehen muss wie bei Abraham, wo Gott wirklich eingreift. Das ist eine ziemlich einmalige Geschichte in der Heilsgeschichte Gottes. Gott lässt uns natürlich auch oft die Konsequenz der Sünde spüren. Er vergibt unsere Schuld in Jesus Christus, aber er lässt uns oft auch die Konsequenzen spüren. Und dann kann man nicht einfach von der Geschichte Abrahams das übertragen und sagen, ja, ist ja nur ein bisschen Sünde und ist ja nicht so schlimm. Nein, das, was wir säen, müssen wir meistens auch ernten. Aber die Geschichte Abrahams und sein Leben ist, wie gesagt, etwas Besonderes in der Heilsgeschichte Gottes. Aber dennoch ist es so tröstlich zu wissen, wenn wir wiedergeboren sind aus Gnade durch den Glauben an Jesus Christus, dann kann keine Sünde uns aus der Hand Gottes reißen. Keine noch so große Sünde. Nicht einmal Satan, der uns immer wieder vor Gott wegen unserer Schuld anklagt. Aber Christus, er steht für uns ein. Er verteidigt uns, weil er alle Schuld für uns am Kreuz getragen hat. Und ihr Lieben, ist das nicht herrlich, was wir für eine einmalige Stellung in Jesus Christus haben? Was das bedeutet für unser Leben, für unseren Weg in der Heiligung. Also mir macht das ganz viel Mut in meinen Kampf mit meiner Ich-Bezogenheit. Es macht mir ganz viel Mut. Gottes Gnade ist in Christus größer und das gilt auch für dich, wenn du Jesus hast. Das gibt uns wirklich Kraft zur Veränderung im Kampf mit unserer alten Natur. Und er will uns trotz unseres Versagens gebrauchen für diese Welt, die ohne Gott lebt. Wie Abraham hier. Er will uns gebrauchen. Er will, dass wir für Menschen einstehen im Gebet, wie Abraham das auch für Abimelech tun sollte. Wie gesagt, ließ Abimelech den fremden Abraham sofort morgens holen, um ihn natürlich erstmal zur Rede zu stellen, was ihm einfällt, ihm so etwas anzutun. Und hier wird der gläubige Abraham von einem Weltmenschen ermahnt. Und ihr Lieben, das ist so peinlich. Denn sogar Abimelech weiß durch das Gewissen, was in ihm ist und was Gott ihm schenkte, dass Ehebruch eine schlimme Sünde ist, die sich gegen Gott richtet, der ihm erschienen ist. Und Abrahams Antwort ist wieder sehr menschlich. Und ich denke, wir können Abraham so verstehen. Denn wenn ihr seht, Abraham, er nennt drei Gründe in den Versen 11 bis 13. Er nennt drei Gründe, die eigentlich Entschuldigungen sind für sein Handeln. Er sagt als erstes, Abraham, dass er, die Entschuldigung war, dass er falsch dachte über die Gerariter und über Abimelech, Vers 11. Der zweite Grund war, sein Handeln stimmte zum Teil. Und der dritte Grund war, Abraham hatte von Anfang an einen kleinen Glauben. Und diese Rechtfertigung Abrahams, das gibt uns einen kleinen Einblick in das Herz Abrahams. Und was wirklich die Wurzel seiner Sünde war. Und Vers 11 ist in dieser Geschichte der Kernvers. Also wenn ihr vielleicht heute Morgen überhaupt nichts mitnimmt von dieser Predigt, dann bitte hört jetzt zu, denn das ist so wichtig für unser Leben. Vers 11. Da heißt es, und Abraham sprach, weil ich mir sagte, gewiss gibt es keine Gottesfurcht an diesem Ort und sie werden mich erschlagen und meine Frau will. Ich frage euch, wo war das Problem Abrahams? Wo war das Problem in seinem Herzen? Das Problem war, er sprach zu sich und er folgte einfach seinem Herzen. Seht ihr das im Text? Er hat etwas zu sich gesprochen, was nicht wirklich die Wahrheit war, und er ist einfach seinem Herzen gefolgt. Und ihr Lieben, das war das wahre, das große Problem für die Menschenfurcht von Abraham. Er sprach sich Dinge zu, die er nicht wissen konnte, denn er war noch niemals in Gera, und die einfach falsch waren gegenüber diesem Volk und gegenüber Abimelech. Er kannte dieses Volk nicht. Und trotzdem urteilte er über sie, dass es hier ähnlich wie in Sodom und Gomorra keine Gottesfurcht gibt. Und sie ihn deshalb erschlagen werden um der Sarahs willen. In Wahrheit war es aber so, dass Gott Abimelech erschlagen wird, wenn er Sarah antastet. Und ihr seht, in Vers 4 und Vers 11 sind zweimal die gleichen Worte für erschlagen genannt. Gott wird Abimelech erschlagen und nicht umgekehrt. Nicht Abimelech wird Abraham erschlagen. Und Abraham, er schaute eben nicht im Glauben und im Vertrauen auf Gott, dass Gott größer ist als jeder Mensch. Er meinte, Gott ist nicht in dieser Mitte des Volkes. Er vergaß aber selber, dass Gott bei ihm war. Und deshalb vertraut er auf sich und seine Klugheit. Und deshalb handelt er rein menschlich, ohne mit Gott wirklich zu rechnen. Und ihr Lieben, so trügerisch ist unser Herz. Trügerischer geht es nicht mehr. Wenn wir auf unser Herz hören, dann verleitet es uns immer. Jeremia 17, Vers 9 heißt es, trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Und den schlimmsten Rat, den du annehmen und an jemanden weitergeben kannst, ist, folge einfach nur deinem Herzen. Hör einfach mal, was die innere Stimme zu dir sagt und dann gehst du einfach diesen Weg, was es dir sagt. Und ihr Lieben, etwas Schreckliches kannst du nicht tun. Warum? Weil dein Herz natürlich so programmiert ist, dass du immer auf dich schaust, immer auf deinen eigenen Vorteil. Was dir dient und nicht was Gott dient. Und seht, deshalb war Abraham nicht voller Gottesfurcht, sondern voller Menschenfurcht und Angst. Das kam raus aus seinem Herzen. Das war die Frucht seines Herzens. Und die Wurzel lag in seiner Selbstsucht, dass er auf sein Herz hörte. Vor kurzem sprach ich mit jemandem aus meiner Heimatgemeinde, der in einer sogenannten christlichen Therapie war. Und er sagte mir, er hat lernen müssen, in dieser Zeit, sich selber in sich reinzuhören und zu hören, was die Stimme in sich sagt und dieser Stimme einfach zu folgen. Nach dem Gespräch habe ich erstmal begriffen, was er hier sagt und was er hier deutlich macht, wie schrecklich das ist, wie fatal das ist. Denn wenn wir auf unser Herz hören, wenn wir tun, was unser Herz sagt, dann wird es uns immer fehlleiten, ihr Lieben. Und deshalb musst du immer stückweise misstrauisch sein darüber, was dein Herz dir sagt. Also bitte, bitte, niemals so einen weltlichen Rat annehmen. Hör einfach auf dein Herz und tu, was dein Herz dir sagt. Das ist so schrecklich. Wir sehen das in Abrahams Leben. Aber ich frage euch, wie kann es anders sein? Wie hätte Abraham diese Versuchung siegreich überwinden können? Indem er nicht eigene falsche Wahrheit zu sich gesprochen hätte, sondern indem er sich Gottes Wahrheit vor Augen geführt hätte. Seht, Wahrheit, sie kommt ja nie von uns, sie steckt nie in uns drin, sondern sie kommt immer von außen und das durch Gottes Wort. Und Gott, er redete zu Abraham. Er sagte zum Beispiel in Kapitel 12, Vers 3, Abraham, ich will dich segnen und verfluchen den, der dich verflucht, der dich antastet, den will ich verfluchen. Oder in Kapitel 14 sagte er durch Melchisedek, sagt ihm Gott erneut den Segen zu. Kapitel 15, Vers 1 verheißt Gott ihm, dass er sein Schild ist und er sein großer Lohn ist. Und deshalb braucht sich Abraham nicht zu fürchten. Egal wo er ist, egal was kommt, er braucht sich nicht zu fürchten. Und in Kapitel 17 fordert Gott Abraham auf, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Kapitel 18, Vers 14 lernt Abraham, dass Gott nichts unmöglich ist. Und durch den Untergang Sodom und Gomorras erlebte Abraham, dass Gott der Richter aller Welt ist. Und ihr Lieben, das wusste Abraham. Aber das Problem war, als Fremder in Gera vergaß er alles und sprach dafür sich eigene Worte zu und deshalb versagte er kläglich. Anstatt sich die Worte Gottes zu sagen und darin Vertrauen zu fassen und standhaft in der Versuchung zu sein, sprach er sich selber Worte zu, die nicht stimmen. Und ihr Lieben, das ist ein großes Problem, wenn du und ich versucht wirst. Wir sprechen uns eben nicht Gottes Wort zu. Wir berufen uns nicht auf Gottes Wort, sondern reden in unseren Herzen zu uns selber. Aber wie wir gesehen haben, unser Herz wird uns immer verführen und wird uns immer betrügen und wird uns immer zur Sünde leiten. Und wir fallen, wie zum Beispiel Abraham, in die Sünde Menschenfurcht. Und die Lösung ist, ihr Lieben, wir müssen uns beständig und besonders in Versuchungen Gottes Wort sagen, um siegreich sein zu können. Und ohne der Wahrheit Gottes werden wir versagen. Psalm 119, Vers 11 sagt David, ich behalte dein Wort in mein Herzen. Warum? Damit ich eben nicht gegen dich sündige, Gott. Nur durch Gottes Wort können wir den alten Menschen überwinden. Aus eigener Kraft ist es unmöglich. Im Psalm 27 ist David ähnlich wie Abraham hier, vielleicht noch mehr, in großer Not. Auch er hatte Feinde in seinem Leben. Er ist in Lebensgefahr. Und er hätte wirklich allen Grund gehabt, Angst zu haben. Aber im Psalm 27, wenn ihr den aufschlagt, dann sieht man, wie David Menschenfurcht überwindet hat, indem er sich Gottes Wort selber sagte. Psalm 27, ich lese die Verse 1 bis 3, sehen wir, wie David zu sich selber Gottes Wort spricht. Von David, Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen. Stell dir vor, du kommst nach Hause und du sagst zu deinem Schatz, es gibt Feinde in meinem Leben, die wollen mein Fleisch fressen. Ist das eine ernste Lage? Eine sehr ernste Lage. Also wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, so sind sie es, die straucheln und fallen. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotz allem bin ich vertrauensvoll. Oder Vers 8, mein Herz erinnert dich, Gott. Such mein Angesicht, dein Angesicht, Herr, suche ich. Oder Vers 14, harre auf den Herrn, sagt er sich selber. Sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. Und da spricht David in seiner Not, wo Feinde ihn wirklich auffressen wollen. Er spricht sich das selber. Und das Ergebnis sehen wir in Vers 6. Und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Opfer voll Jubel will ich opfern in seinem Zelt. Ich will singen und spielen den Herrn. Und David, sehen wir, überwindet hier seine Angst und seine Menschenfurcht. Warum? Weil er sich Gottes Wort, das, was Gott gesagt hat, beständig in sein Leben vor Augen malt und zu sich selber spricht. Und deshalb ist, obwohl sich die Umstände nicht ändern, ist er voll Vertrauen in Gott, so dass er sogar Gott in diesen Momenten Loblieder singen kann. So überwindet er. Und ihr Lieben, das ist eine Lösung, die Lösung für den Kampf mit deiner alten Natur. Das ist die Lösung, um nicht wie Abraham auch noch nach 25 Jahren noch immer mit derselben Sünde kämpfen zu müssen, die dich so geprägt hat aus deinem alten Leben. Du musst im Laufe der Jahre, wo du mit Gott wandelst, musst du in der Erkenntnis und in der Gnade Gottes, im Wort Gottes wachsen, um dir beständig Gottes Wort sagen zu können. Und du darfst niemals auf dein eigenes Herz hören. Und ihr Lieben, deshalb ist es so wichtig, dieses Wort Gottes beständig zu hören, beständig zu lesen, beständig vor Augen zu haben. Nicht nur morgens, sondern auch über den Tag. Beständig, wenn Versuchungen da sind, wenn ich geneigt bin, Gott, Menschen mehr zu fürchten als Gott, sich mir sage, nein, Gott ist der Herr. Gott ist würdig, allein gefürchtet zu werden. Gott kann mein Leib und meine Seele in die Hölle werfen, wenn er mir gibt, was ich verdient habe. Und deshalb muss ich ihn fürchten und darf niemals Menschen fürchten. Und ihr Lieben, wir müssen immer wieder daran erinnert werden, wer wir sind in Jesus Christus. Diese Identität, die wir haben, dass uns nichts trennen kann von seiner Liebe. Und dass wir in seiner Hand sind, egal was sein wird. Und seht, das sind diese zwei Stimmen. Entweder auf dein Herz hören und versagen oder auf Gottes Wort hören und sich sagen, was Gott gesagt hat und siegen über Versuchungen. Und ihr Leben, du musst dich auch mit Menschen umgeben, die dir helfen können bei in dieser fremden Welt, die dir helfen, die dir Gottes Wort sagen in dein Leben, in den Umständen, in denen du steckst. Und deshalb ist es so schädlich für einen Christen, wenn er ein Alleingänger ist, wenn er nur alleine alles schaffen möchte. Das ist so schädlich. Das kann niemals gut gehen. Und deshalb ist Gemeinschaft und Gemeinde so wichtig. Ganz klar, 1. Mose 20, 11 ist die erste Rechtfertigung Abrahams. Er führt auch noch zwei andere Rechtfertigungen auf. Wie gesagt, er sagt ja auch eine Halbwahrheit. Sarah war ja wirklich eine Halbschwester von ihm, aber Abraham hat nicht ganz die Wahrheit gesagt. Er hätte sagen müssen, das ist meine Schwester, aber sie ist auch meine Frau. Und so hat er nur eine Halbwahrheit angeführt, die zum Teil stimmte. Und die letzte Entschuldigung, Vers 13, ist auch, dass Abraham von Anfang an einen kleinen Glauben an Gott hatte. Und als Fremder in einer Welt hat er schon von Anfang an mit Sarah ausgemacht, dass sie sagen soll, dass er ihr Bruder ist, wenn sie von einem Ort zu anderen Ort zogen. Und er war deshalb entschlossen, wie bei dieser Geschichte, sich immer selber zu retten, anstatt Gott zu vertrauen, wenn er zögerte. Aber eins wird deutlich, die drei Rechtfertigungen Abrahams gegenüber Abimelech machen deutlich, er sah nicht wirklich sein falsches Handeln ein. Er sah es nicht wirklich als Sünde an, sondern er entschuldigt sich einfach dafür. Und ihr Lieben, wie menschlich ist das? Wenn jemand zu mir kommt und sagt mir, Manuel, da und da hast du versagt, was ist die erste Reaktion? Natürlich, man sucht eine Entschuldigung. Man hält nicht erstmal inne und fragt sich, ist da wirklich etwas dran, sondern versucht sich gleich auszureden. Und auch Abraham hier. Es wäre viel weiser gewesen, wenn er erst einmal über die Antwort Abimelechs oder über die Worte Abimelechs nachgedacht hätte. Und dann sich erinnert hätte an dem, wer er ist vor Gott und dann irgendwann mal seine Schuld eingestanden hätte und vor Gott Buße getan hätte. Aber Abraham rechtfertigt sich erstmal ganz natürlich, wie wir das auch in unserem Leben kennen. Aber trotzdem, und das ist so schön zu sehen, war Abraham immer ein Mensch Gottes. Interessant ist, Gott, er sagt überhaupt nichts zu der Rechtfertigung Abrahams. Und Gott, er handelte nicht, wie es im Psalm 103 steht. Er handelte nicht entsprechend der Missetat Abrahams. Er vergolt ihm das nicht, weil Gott diesem Menschen Gnade schenkt, aus Grund des Glaubens an ihn. Und trotz aller Schwachheit und trotz aller Schuld verließ ihn Gott nicht und nahm seine Segnungen nicht von ihm weg. Und ihr Lieben, das ist so ermutigend für uns. Auch wenn wir viele Sünden gar nicht sehen oder uns rechtfertigen dafür, Gott, er behandelt uns in seiner Gnade, in seinem Sohn, nicht nach unseren Sünden. Und ich denke, wenn er das machen würde, würden wir keinen Tag überleben können. Gott ist so wunderbar, ist so gnädig und barmherzig. Abimelech hat er gehandelt, er hat Abraham zurückgegeben, seine Frau. Er gab ihm auch viele Tiere, er gab ihm das Land, das er frei zur Verfügung ihm stehen ließ. Und er gab ihm noch eine große Summe an Geld für Abraham als Augenschleier. Es sind 1000 Schekel Silber, waren etwa ungefähr 130.000 Euro, die er Abraham gab. Und das diente, dass es so eine Art Ehrenrettung war für Sarah, die ja auch in großer Not oder großer Scham sich befand deswegen. Und dieser Vorfall sollte eigentlich wie weggetan, wie wenn man es auswischt durch diesen Augenschleier, was sie bekommen hatte. Und so sollten auch die Leute in Gera nicht geringschätzig von ihr denken, weil sie eine Zeit lang bei einem fremden Mann war. Also Sarah sollte wieder ganz gerechtfertigt werden, trotz diesen Vorfalls. Und Abrahams, er betete dann zum Schluss noch für Abimelech und sein Haus und Gott heilte dieses Haus. Also wir kommen zum Schluss und fassen zusammen. Warum schreibt Mose erneut über das Versagen Abrahams in Sachen Menschenfurcht? Warum? Ich glaube aus zwei Punkten, um aufzuzeigen, dass Abraham, er war ein Stolperer auf den Weg in den Himmel. Und ihr Lieben, das allein macht uns so Mut, denn die Bibel verschweigt nichts. Die berichtet über alle Versagen der Glaubensmänner, der Helden der Vorzeit. Und sie zeigt, sie waren Menschen wie du und ich. Und zweiter Grund, denke ich, wird deutlich, um wirklich die Gnade und die Treue Gottes deutlich zu machen, die über Abrahams Leben stand. Und ihr Lieben, das ist so ermutigend für unser Leben. Gott ist treu, auch über all unsere Untreue. Und das soll uns ermutigen, das soll uns stärken in unserem Glaubensleben, in unserem täglichen Kampf, der beginnt, der weitergeht. Aber das soll uns auch erziehen zu einem Leben, was Gott gefällt und sich Stück und Stück verändert, das nicht so bleibt, wie es ist. Und wir wissen nicht, ob Abraham nicht noch einmal in diese Sünde gefallen ist. Für Mose war es genug, darüber zu berichten. Aber wir wissen, Sünde, sie zieht sich weiter. Und später lesen wir auch von Isaak, wie er in die gleiche Sünde fiel wie sein Vater. Und wie er auch selber seine Frau als Schwester ausgab bei Abimelech. Also Sünde zieht sich immer weiter und wird Auswirkungen haben auf unseren Nächsten. Und wenn wir nicht mit ihr brechen, indem wir beständig uns Gottes Wort sagen und uns verändern lassen durch Gott, wird es unsere Kinder und andere beeinflussen. Und wenn du jetzt Menschen mehr fürchtest als Gott, wird das deine Kinder anstecken. Und es ist kein Wunder, dass sie genauso in Menschenfurcht gefangen sind. Aber ihr Lieben, Gott ist treu. Und das ist das Schöne zu sehen in dieser Geschichte, wie Gott nicht vergilt uns nach unseren Sünden, sondern wie er uns in Christus diese vollkommene Gerechtigkeit geschenkt hat. Und das gibt so viel Mut für unser weiteres Leben. Aber es ist so wichtig, dass wir wachsen in der Gnade und dass wir wachsen in Gottes Wort, dass wir immer mehr und immer weniger aufhören, zu uns selber zu reden und unserem Herzen zu folgen, sondern dass wir immer mehr lernen, auf Gott und sein Wort zu hören. Ich schließe mit einer Geschichte, die verdeutlicht, wie wichtig das ist. Ein afrikanischer Christ, er suchte einmal einen Missionar auf und er wollte Rat von ihm. Er machte sich so Sorgen, weil in seinem Herzen war so dieser ständige Kampf, den wir auch kennen. Er wollte eigentlich tun, was Gott verlangte, aber oft gehorchte er dann doch wieder nicht. Er meinte, er neige dazu, Böses zu tun, genau wie früher, als er noch kein Christ gewesen war. Der Mann beschrieb diesen inneren Konflikt als einen Hundekrampf. Er sagte zu dem Missionar, es ist, als ob in mir ein weißer und ein schwarzer Hund ständig gegeneinander kämpften und in Kampf sind. Der schwarze Hund, meinte er, sei das Böse, der weiße das Gute. Der Missionar fragte ihn im Gespräch, und welcher Hund gewinnt in dem Kampf? Nach kurzem Nachdenken antwortete der Eingeborene, der Hund, den ich füttere, der gewinnt den Kampf. Und ihr Lieben, der Hund, das, was wir füttern, was wir uns durch unsere Augen, unsere Ohren, unser Herz lassen, der wird gewinnen. Und das wird uns beeinflussen, ob wir in Versuchungen siegreich sind oder ob wir fallen. Entscheidend ist, wen du fütterst und wen du deshalb gehorchst mit deinem Herzen. Amen. Wir wollen aufstehen und wir wollen abschließend beten. Vater im Himmel, wir staunen über deine Gnade, die so groß ist, und über die das Leben Abraham stand und über das auch unser Leben steht, wenn wir Jesus Christus kennen als unseren Herrn und Heiland. Und Herr, du hast uns das niedergeschrieben, damit wir in Lobpreis kommen über das, was du getan hast für uns Menschen, die wir voller Schuld sind, die unser Herz so finster und böse ist. Und du hast deinen Sohn für uns gegeben. Du hast Jesus ans Kreuz nageln lassen, damit wir ein neues Herz bekommen. Ein Herz, was dir gefällt. Danke, dass du den Kampf auch kennst in unseren Herzen, von jedem Einzelnen von uns. Danke für diese ermutigende Geschichte von Abraham, wie deine Treue größer ist, wie deine Treue so wunderbar ist. Auch über unser Versagen. Wir preisen und loben deinen Namen. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind. Amen.